Lieber Hartmut, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Eine wichtige Frage in den vergangenen Monaten, die du dir gestellt hast und auch manch anderer. Heute gibst du eine sichtbare Antwort darauf. Im Endeffekt sagst du, nichts hindert mich, dass ich mich taufen lasse. Aber bis es zu dieser Antwort kommt oder gekommen ist, das war ja ein Weg, auch zurückzulegen. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Das ist nicht nur eine Frage, die Hartmut Krombach sich gestellt hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Nein, das ist eine Frage, die sich vor fast 2000 Jahren einer gestellt hat, der im Ausland aufgewachsen ist, sich auf den Weg an einen anderen Ort gemacht hat und dort vor der Entscheidung stand, sich taufen zu lassen. Die Geschichte dazu aus der Bibel haben wir eben gehört, nachzulesen in Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Was war eigentlich passiert, bevor diese Frage gestellt wurde? Schauen wir nochmal hin auf diese Erzählung aus der Apostelgeschichte. Da gibt es einen Mann, der gebildet ist, der gut ausgebildet ist, der einen guten, anerkannten Beruf hat und der bereits einiges über Gott gehört hat. Denn es heißt, er fuhr nach Jerusalem, um dort anzubeten. Das heißt, er muss wissen, dort gibt es eine Begegnungsmöglichkeit mit Gott. Heute würde man sagen, er ist glaubensmäßig sozialisiert. Das heißt, er hat schon etwas erfahren, dass es diesen Gott gibt und dass es möglich ist, diesem Gott zu begegnen. Ein Gott, den man anbeten kann. Ein Gott, über den auch in heiligen Schriften berichtet wird und geschrieben wird. Und so nimmt er sich aus Jerusalem sogar solch eine Schrift mit. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Alles handschriftlich, so eine Jesaja-Rolle. Da haben Leute lange dran gesessen, sowas zu schreiben. Sobald solch eine Schriftrolle mehr als 5 Fehler hatte, wurde sie begraben, weil das Wort Gottes heilig ist und möglichst fehlerfrei. Der hat sich echt was kosten lassen, diese Schrift zu kaufen. Und nun liest er auch noch drin. Vielleicht ist er auf der Suche nach der Erfüllung einer tiefen Sehnsucht. Er möchte es wissen, was ist dran an diesem Gott und an mir, was hat das mit mir zu tun? Offensichtlich ist es auch ein Mann, ein Mensch, dem das nicht reicht, was er bisher erreicht hat. Aber er hatte viel erreicht. Er hatte Ansehen. Immerhin war er der Finanzminister einer berühmten äthiopischen Herrscherin. Aber gleichzeitig ein Mensch, dem das nicht reicht, was er bisher erreicht hat. Er sagt, da gibt es noch mehr. Und er macht sich auf einen langen, beschwerlichen Weg. Noch etwas. Dieser Mensch befindet sich im Ausland, in einem anderen Land, als dies geschieht. Da gibt es die Begegnung mit einer anderen Kultur. Die Kultur, aus der er kommt, ist wirklich anders. Auch wenn es manche Berührungspunkte gibt, aber da kommt jemand aus einem schwarzen Kontinent und kommt nach Palästina. Er überwindet eine geografische Distanz von 2000 Kilometern zwischen Jerusalem und dem Sudan der damaligen Zeit, ganz im Süden am oberen Nil. Eine weite Reise. Das ist einer, der einen Ortswechsel vornimmt. Der wagt etwas, etwas Neues. Er verlässt Vertrautes, lässt vielleicht auch Freunde hinter sich, auch Angehörige hinter sich, Beziehungen hinter sich, um sich auf diesen Weg zu machen. Wir wissen, er kehrt nachher zurück. Aber trotzdem, diese Distanz schafft, etwas Neues zu entdecken. Und Reisen bildet, könnte man sagen. Immerhin, er kauft sich eine Jesaja-Rolle und hat das als Lektüre auf seiner Rückreise. Und Reisen verändert, könnte man sagen. Denn er macht eine tiefe geistliche Erfahrung in seinem Leben zur richtigen Zeit an einem ungewohnten Ort. Wer hätte gedacht, dass diese beiden Menschen, dieser Finanzminister aus Äthiopien und dieser Philippus, sich da auf diesem Weg begegnen, bei einer einsamen Strecke von Jerusalem nach Gaza. Der Mann begegnet in einem entscheidenden Augenblick einem anderen Menschen. Auch das beobachtet man. Er ist unterwegs mit einem Chauffeur, denn immerhin lässt er den Wagen anhalten. Das heißt, er sagt, stopp, er hat jemanden noch dabei, der ihn chauffiert. Und gleichzeitig hat er für eine begrenzte Zeit einen Mitfahrer an Bord, der ihm zum Lehrer und Übersetzer wird. Ein Lehrer, der ihm die Schriften des Jesaja erklärt, weil er die Schriften auch kennt. Und ein Übersetzer, der gleichzeitig diese Schriften auslegt auf Jesus Christus hin. Dazu wäre der Kämmerer wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, von sich aus. Und noch eine Beobachtung. Der Mann wird vom Evangelium ergriffen. Er hat schon früher etwas über Gott gehört oder gelesen, sonst hätte er sich nicht auf diese Reise gemacht, um Gott anzubeten. Jetzt aber geschieht Folgendes, dass der Text einer Bibelhandschrift durch einen, der es ihm erklärt, zum persönlichen Wort Gottes wird. Das heißt, der Text einer Bibelhandschrift wird durch einen, der es ihm erklärt, zum persönlichen Wort Gottes, weil er es auf sich bezieht. Schon früher hatte er von diesem Buch, dieser Bibel gehört und vielleicht auch mit dem Eindruck gelebt, das mit dem Glauben kommt irgendwann von allein. Ich glaube, dass auch heute manche Menschen so durchs Leben unterwegs sind. Die kennen zwar irgendwas mit Bibel, haben vielleicht auch eine Bibel zu Hause stehen, lesen hin und wieder daran, aber denken, das mit dem Glauben kommt irgendwann von allein. Jetzt aber macht dieser Mann Folgendes, er hört zu. Er hört zu, als vom lebendigen Gott gesprochen wird und ist plötzlich an diesem Geschehen persönlich beteiligt. Es bleibt nicht distanziert. Und er ist vom Evangelium ergriffen. Was genau der Philippus ihm alles erklärt hat, wissen wir nicht. Aber er verkündigte das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Da gehört ganz viel rein, nur einige Skizzen. Da gehört die Niedrigkeit und Erhöhung Jesu hinein für uns. Da gehört das geduldige Erleiden eines ungerechten Todesurteils dazu für uns. Da gehört die Auferstehung Jesu von den Toten dazu, auch für uns. Und vieles von dem verbindet sich auch mit persönlicher Nachfolge. Das heißt, wer Christ ist, dem geht es nicht immer gut. Er weiß zwar um seinen Herrn und Erlöser und lebt mit ihm, doch Schwierigkeiten wird es immer im Leben geben. Manches muss man auch geduldig aushalten. Und trotzdem gilt es, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus lebt, dadurch darf ich auch leben. Der Mann wird vom Evangelium ergriffen. Schon früher mag er vielleicht Dinge, Inhalte der Bibel für richtig und wahr gehalten haben. Immerhin war er ein gebildeter Mensch. Aber jetzt geschieht Folgendes. Charles Haddon Spurgeon, der große Baptistenprediger aus London, hat das mal so formuliert. Er hat gesagt, die Wahrheit in der Schrift wird uns niemals selig machen, bis sie die Wahrheit in unserem Herzen wird. Die Wahrheit der Schrift wird uns niemals selig machen, bis sie die Wahrheit in unserem Herzen wird. Es nützt mir also nichts, dass ich Bibel studiere und kenne und lese, wenn das nicht mein Herz berührt und die Wahrheit wird, die mein Herz trifft. Die Wahrheit in unserem Herzen. Und da wird es dann persönlich, das Wort Gottes. Der Mann aus Äthiopien trifft dann eine Entscheidung. Erstmal innerlich. Er stellt für sich fest, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das wird nämlich dann zur Wahrheit in seinem Herzen. Und auch äußerlich trifft er eine Entscheidung. Der Mann sieht das Wasser und zögert nicht. Er befiehlt, den Wagen anzuhalten. Das heißt, er hat die Kontrolle über das, was jetzt geschieht. Er wird nicht überredet, lasst sich jetzt taufen oder macht das jetzt. Er wird nicht gedrängt, sondern er selbst hat die Kontrolle. Er selbst kann sagen, stopp, anhalten. Im entscheidenden Moment. Und diesen Moment möchte er nicht verpassen. Auch nicht verschieben und vertagen. Könnte ja sein, dass irgendwo noch Wasser kommt. Wir fahren mal weiter. Aber er sagt, stopp, jetzt hier. Und dann diese Frage an diesem Ort. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Der Mann hätte es ja mit dem Gespräch über das Evangelium begnügen lassen. Wie oft hören wir Predigten, Andachten, sprechen im Hauskreis über biblische Texte und Wahrheiten, lesen vielleicht persönlich Bibel, sprechen mit anderen drüber. Er hätte es mit dem Gespräch über das Evangelium belassen können. Aber er wollte mehr. Er wollte das, was er von Jesus gehört hat, mit sich persönlich verbinden. Er wollte das, was er von Jesus gehört hat, mit sich persönlich verbinden. Liebe, Vergebung, Auferstehung, ewige Gemeinschaft mit Gott, das geht ihm nahe. So nah wie das Wasser bei der Taufe. Heidi Graf hat das ja vorhin schön illustriert. Da wird man nass, das spürt man auf der Haut. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Lieber Hartmut, ich glaube, dass du manche Erfahrungen mit dem Mann aus Äthiopien teilst. Auch wenn du nicht 2000 Kilometer entfernt herkommst. Aber auch du kommst aus einem anderen Land. Du hattest bereits einiges über Gott gehört. Im Rahmen deiner Familie, im Rahmen einer Gemeinde in Deutschland, im Hessischen, im Elternhaus. Hast dort eine bestimmte Sozialisation mitbekommen. Bestimmte Prägung. Und dann folgte einer Zeit auch der inneren und äußeren Distanz. Wenn man erwachsen wird, sich verändert, Dinge zurücklässt, was auch wichtig ist, Das wünsche ich manchem auch, dass er im Glauben auch mal einen Stimmbruch erlebt und sagt, ich lasse auch mal was zurück, um etwas Neues mit Gott zu erfahren, dass man nicht immer an alten Gleisen fährt. Manchmal ist eine Distanz hilfreich, um Dinge neu zu entdecken und für sich zu begreifen und vielleicht auch eine andere Sprache zu lernen, auch im Glauben. Erwachsen werden, vieles zurücklassen, auch manche Glaubensdinge. Der Weg ins Ausland, nach Österreich, nach Wien, auch wenn wir die gemeinsame Sprache sprechen. Und dann die Begegnung mit Christen im entscheidenden Augenblick. Ich glaube, dass du, so habe ich dich kennengelernt, ein sehr gewissenhafter, guter Mitarbeiter in deiner Firma bist. Und du trägst auch Verantwortung. Du musst eine ganze Menge organisieren und dafür sorgen, dass Dinge klappen. Du bist für Menschen zuständig, verantwortlich. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und ich glaube, dass du in deinem Beruf gut bist. Aber Arbeit und Erfolg füllen nicht aus. Es reichte nicht, was du bisher erreicht hattest. Du hast Gemeinschaft mit Menschen gesucht und auch Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinde Jesu gefunden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn man in eine andere Stadt geht, in ein anderes Umfeld, dass man die Gemeinde Jesu sucht. Es ist einerseits eine Chance, etwas hinter sich zu lassen, gleichzeitig eine Chance, etwas Neues zu entdecken und sich dann auch dort zu orientieren und festzulegen. Die Stadt Wien bietet ja ganz viel, auch in der christlichen Szene. Man kann also von einer Gemeinde zur anderen tingeln und hier mal schauen und da mal eine Zeit lang sein, sich dann aber festzulegen und sagen, stopp, jetzt schaue ich mir diese Gemeinde mal näher an. Wie machen die das mit dem Glauben und mit dem Miteinander? Wie ehrlich kann man miteinander sein? Wie halten die Konflikte aus? Was geht ihnen richtig gut? Dann hast du eine Entscheidung getroffen. Wie sagt es Spurgeon, die Wahrheit in der Schrift wird uns niemals selig machen, bis sie die Wahrheit unserem Herzen wird. Und ich glaube, das hast du erfahren, dass das, was du in der Bibel liest, erforschst, versuchst herauszufinden in deinem Hauskreis, im Zweiergespräch auch mit anderen, dass du einfach wissen möchtest, wie ist das mit der Wahrheit der Schrift, die in deinem Herzen lebendig wird. Und da kommst du dann zu Glaube und Bekenntnis. Du teilst mit dem Mann aus Äthiopien auch die Erfahrung, dass du vom Evangelium ergriffen bist. Wir haben ja im Taufseminar über die christlichen Grunderfahrungen gesprochen. Die könnten auch für andere interessant sein, die schon getauft sind oder vor dieser Frage stehen. Einmal gehört dazu die Umkehr. Zu erfahren, Schuld ist vergeben, Sünde trennt uns nicht mehr von Gott. Und wenn man schuldig wird gegenüber Menschen oder Gott, ich kann umkehren. Ich kann mein Verhalten ändern, mein Denken ändern. Diese Möglichkeit haben wir, wenn wir Umkehr auch vor Gott erleben, dass etwas ganz Neues mit uns beginnt. Die zweite Grunderfahrung ist der Glaube. In diesem Fall ganz und gar mit Haut und Haar Jesus gehören. Ihn Herr sein lassen. Einen Herrschaftswechsel vollziehen. Sagen, er ist der Herr meines Lebens. Nicht andere müssen mich bestimmen. Der Heilige Geist ist auch so eine Grunderfahrung. Denn wer sagt, Jesus Christus ist der Herr, kann das, so sagt Paulus, das nur durch den Heiligen Geist. Sonst ist es eine Floskel, die ich irgendwo nachlese. Aber wenn ich das sage, Jesus Christus ist der Herr in meinem Leben, ist das nur durch den Heiligen Geist möglich. Und dann auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, mit Gaben beschenkt sein und sich beschenken lassen. Das ist etwas Großartiges. Dass die Dinge, die Gott in dir schon angelegt hat, an Begabung und Fähigkeiten, hier zur Entfaltung kommen. Wir haben das ja schon erlebt, hier ganz praktisch in der Gemeinde. Beim Gemeindejubiläum hast du mit angepackt. Bei der Technik bist du dabei. Du hast deinen Hauskreis. Ich glaube, das sind wichtige Elemente an dieser Stelle. Und dann die Taufe. Die Taufe, die verstärkt und bestätigt deine Liebe zu Gott und Gottes Liebe zu dir. Die Taufe, die verstärkt und bestätigt das, was dir an Gnade, an Gutem durch Jesus Christus geschenkt wurde. Die Taufe, die verstärkt und bestätigt, dass es gut ist, in einer Gemeinschaft zu leben, in einer Gemeinde, eine Gemeinschaft, die vom Heiligen Geist geprägt ist. Und die fünfte Erfahrung, Gemeinde. Jesus liebt dich und die Gemeinde, zu der du nun gehörst. Denn Solo-Christsein gelingt nicht. Ich glaube, dass Christsein nur in einer Gemeinschaft möglich ist, in einer Gemeinde. Bei allen Ecken und Kanten, die so eine Gemeinschaft hat. Und ich glaube, da ist der wesentliche Unterschied auch zum Kämmerer aus Äthiopien, zum Finanzminister. Du findest eine Gemeinde vor, die nicht perfekt ist, aber Gemeinde Jesu ist. Und ich weiß, dass du die Gemeinde sehr schätzt. Und ich denke, das ist immer wieder wichtig, wenn man sich auf Jesus Christus und seine Leute einlässt, seine Gemeinde, zu sagen, es ist wirklich Gemeinde Jesu. Bei allem, was nicht perfekt ist, bei allem, was uns auch Sorgen bereitet oder Stress macht, auch in Gemeinde, zu sagen, es ist Gemeinde Jesu. Und Jesus kann Dinge verändern, weil er Menschen verändert. Was hindert, dass ich mich taufen lasse, war die Ausgangsfrage. Interessant ist, dass die Antwort auf diese Frage in den ältesten Bibelhandschriften nicht enthalten ist. Die fehlt. Die wurde auch vorhin nicht mit vorgelesen vom Thomaslehrer. Und doch ist es schon in den ersten Jahrhunderten niedergeschrieben worden, an einer bestimmten Stelle. Was hindert, dass ich mich taufen lasse, war die Frage. Und dann wird gesagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Glaubst du von ganzem Herzen? Ich denke schon. Und wir können das bestätigen. Wir können das, haben das erlebt miteinander im Taufseminar, in deiner Freude auf diesen Tag hin. Wir haben das erlebt in deinem Zeugnis vor der Gemeinde am Ostersonntag hier. Andreas kann es bestätigen als Taufbegleiter. Und auch vorher war es schon erkennbar in den letzten Monaten oder sogar schon im letzten Jahr, dein Weg mit Jesus Christus und mit Gemeinde. Das ist faszinierend, das mitzuerleben. Der Mann in der biblischen Geschichte sagt und bekennt, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und ich glaube, dass du dieses Bekenntnis mit vielen anderen Menschen teilst, die heute hier sind. Und hier wird die Wahrheit der Schrift zur Wahrheit in unseren Herzen. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger ist entscheidend. Dieser eine Satz hat es nämlich in sich. Ich glaube, ist ein persönliches Bekenntnis. Das ist nicht übertragbar. Es gibt keine Stellvertreter, die das sagen können. Es gibt keine Taufpaten, die das übernehmen können. Das geht nicht. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung, die ein Mensch trifft mit sich und mit Gott. Aber auch vor Zeugen in einer Gemeinde. Und dann, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Es fällt ja auf, dass das ein Bekenntnis ist zu Jesus Christus. Also nicht zu einer Kirche, nicht zu einer Religionsgemeinschaft, nicht zu einer Institution, nicht zum Bund der österreichischen Baptistengemeinden. Es ist auch kein Bekenntnis zur MOGA an dieser Stelle. Es ist auch nicht ein Bekenntnis zu dem, der tauft oder zu der Gemeinde, der man getauft wird. Denn wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch einen Ortswechsel. Der Kämmerer zieht ja weiter. Der bleibt ja nicht an dem Taufbecken da stehen, sondern der zieht seine Straße fröhlich. Der hat eine Perspektive bekommen. Glaube ist allein an Jesus Christus gebunden. Und wenn er der Herr der Welt ist, dann ist er an allen Orten dieser Welt auch zu finden und hat dort seine Leute. Und nur eine Taufe auf das persönliche Bekenntnis zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist eine Taufe im Sinne der Bibel, ist christliche Taufe. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Daher taufen wir dich nachher auf das persönliche Bekenntnis deines Glaubens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und daran nehmen wir nichts weg. Noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Im Zusammenhang mit diesem Tag in deinem Leben und auch im Leben der hier versammelten Gemeinde haben wir einen Vers aus der Bibel als Taufspruch für dich ausgewählt. Der ist dann hier notiert, das ist die Taufkarte, die du nachher überreicht bekommst. Da ist das nochmal richtig dokumentiert. Deine Geburtsdaten, wo du aufgewachsen bist, wo du getauft wurdest und der Taufspruch dazu. Der lautet, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich weiß, dass du das im letzten Taufseminar ausdrücklich mal erwähnt hast, diesen Vers. Weil du das Gute, was du erfahren hast in deinem Leben bisher, mit Gott nicht vergessen möchtest. Und das fängt im Elternhaus mit manchen Situationen an und das geht hier weiter. Das nicht zu vergessen, das Gute, was Gott dir tut. Das ist ein Rückblick auf Situationen in deinem Leben, die Gott dir geschenkt hat, um diesen Tag vorzubereiten. Das sind Menschen, das sind Orte, das sind Zeiten. Das gilt aber auch für diesen Augenblick heute. Im Augenblick der Taufe wird nämlich spürbar, was Gott dir Gutes tut. Wenn du, wie Paulus das beschreibt, begraben wirst mit Christus in seinen Tod und zu einem neuen Leben auferstehst. Und es ist ein Ausblick. Man denkt natürlich, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist irgendwann Vergangenheit. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat etwas mit der Zukunft zu tun. Das Gute, das Gott in deinem Leben getan hat, wenn das gegenwärtig wird, und du sagst, ja, da hat Gott Situationen vorbereitet und das ist gut und da gehe ich jetzt weiter an dieser Stelle. Das ist wichtig. Und Gott nimmt von dem Guten, was er einem Menschen schenkt, nichts zurück. Auch wenn es manchmal Störungen gibt, wo man seine Zweifel hat. Das, was ich jetzt erlebe, ist vielleicht nicht gut. Und trotzdem ist das, was Gott an Gutem tut, nicht zu vergessen. Und das soll man auch nicht verdrängen lassen durch manches, was nicht gut ist, was man erlebt. Ohne das Nicht-Gute zu verdrängen und irgendwo verschwinden zu lassen. Aber das Gute sehen. Und daher auch an jeden zukünftigen Tag erinnert zu werden. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst in deinem Leben und dass wir das als Gemeinde miteinander feiern. Das Gute, was Gott unter uns tut. Und diesem Guten ganz viel Raum geben. Persönlichen Leben und dem Leben der Gemeinde. Ich glaube, das ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes an dieser Stelle. Dass da viel Gutes geschieht. Und wir uns nicht von dem gefangen nehmen lassen, was auch schwierig ist. Aber das Gute sehen und das zu bewahren und zu verfolgen. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dass dieser Tag auch heute nicht in Vergessenheit gerät. In deinem Leben und im Leben der Gemeinde hier. Amen.